Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich lese den Predigttext aus dem Markus-Evangelium im 14. Kapitel, die Verse 32 bis 42. Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern: Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde mit mir zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte. Und kam wieder und fand sie schlafend, denn ihre Augen waren voller Schlaf und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Sünder. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Liebe Schwestern und Brüder, gerade während ich über diesen Worten aus dem Markus-Evangelium bei der Predigtvorbereitung grübelte, rief mich eine Frau an. Und sie sagte zu mir: Herr Paul, ich habe solche Angst. Und dann erzählte sie mir, dass sie eine schwere Operation vor sich habe, und sie sagte: Ich habe so große Angst, dass ich die Operation nicht überlebe. Ich weiß nicht, mit wem ich darüber reden soll. Darum rufe ich sie an. Meine Familie möchte ich damit nicht belasten. Die haben genug zu tragen. Ich sagte zu ihr: Sie haben das gut gemacht, dass Sie mich angerufen haben. Ich möchte gerne Ihnen an Ihrer Seite stehen in Ihrer großen Not. Und dann sagte diese Frau: Bitte, Herr Paul, beten Sie mit mir. Und das habe ich gemacht. Am Telefon habe ich mit ihr gebetet, dass sie von Gott die Kraft empfinge, sich in seine Hände, in Gottes Hände fallen lassen zu können, wie Jesus in Gethsemane. Sich in die Hände Gottes und in seinen Willen fallen lassen. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die sich in keine Hände fallen lassen konnten, selbst in Gottes Hände nicht. Am letzten Samstag lief der Bernsteiner Film Sterben ohne Gott. Bei uns im Kino, im Kinosender in der Bahnhofstraße. Ohne göttlichen Trost, ohne Hoffnung sterben zu müssen. Einer der Interviewten, ich sah es in einer Vorschau, sagte im Film, dass es durchaus sinnvoll sein könne, das Sterben zu verdrängen. Dieses Gebet Jesu im Garten Gethsemane, Abba, Vater, alles ist möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern was du willst. Dieses Gebet zeigt einen anderen Umgang mit Tod und Sterben. Nein, Jesus ist nicht einfach ein Held, der souverän sogar über das Sterben herrscht, sein Leben mit Gleichmut dahingäbe. Der Garten Gethsemane deckt auf, sein Tod ist für Jesus eine unendliche Last. Aber größer als diese Last ist sein Vertrauen. In seiner Gottesanrede, Abba, Vater, spricht er wie ein Kind sein Vertrauen aus. Dieser Gott, dem ich vertrauen kann wie ein Kind seinem liebenden Vater, wird mich auch im Sterben nicht alleine lassen. Meint es auch im Sterben mit mir wohl. Das ist was anderes als Sterben ohne Gott. Dass sich so anders sterben lässt, wenn man nicht einem blinden Schicksal oder dem Nichts ausgeliefert ist, das ist deutlich. Auch wenn Jesus nicht alles versteht, was im Zusammenhang mit seinem Sterben geschieht, warum es im Letzten sein muss, wohin es im Letzten führt, so weiß er doch dieses eine: Ich bin in der Hand des Vaters, in der Hand dessen, der mich liebt und mir nichts Böses will, selbst nicht mit meinem Tod. In dieser Spannung steht das Sterben Jesu. Zittern und zagen auf der einen Seite und das Abba, lieber Vater, Vertrauen auf der anderen Seite. Kein Sterben ohne Gott. Und noch ein weiterer Aspekt tritt in Jesu Sterben zutage. Sein bevorstehender Tod ist ein Sterben für. Keine Krankheit führt zu seinem Tod, kein Unfall, kein Erdbeben. Er stirbt nicht nur seinen eigenen Tod, sondern er stirbt für, er stirbt unseren Tod. Sterben für andere, das gibt es, ihr Lieben. Das gibt es nicht nur bei Jesus, das gibt es auch bei anderen. Bonhoeffer zum Beispiel und Widerstandskämpfer damals im Zweiten Weltkrieg. Auch Nawalny oder diese türkischen Studenten heute, die sich für Demokratie in der Türkei einsetzen, ihr Leben riskieren. Ja, es gibt Menschen, die für eine gute Sache sterben. Auch Paulus hat sich über diese Sache Gedanken gemacht und im Römerbrief geschrieben, Kapitel 5, nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen lässt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Jesus stirbt für Sünder. Was das bedeutet, ihr Lieben, können wir überhaupt nicht ermessen. Und dabei kommt selbst ein Jesus ins Grübeln. Ja, in dieser Stunde des Todes ins Zweifeln. Kann das sein? Muss er sein Leben geben? Sein Leben für Sünder. Nicht, dass er die Menschen in ihrer Sünde nicht will. Dass er sie will, hat er in vielen Beispielen seines Lebens gezeigt. Und dass er bereit ist, für sie seine Ehre, seinen Wohlstand, ja alles, was er hat, hinzugeben. Er hat es ja immer wieder bewiesen. Aber jetzt, ihr Lieben, jetzt brauen sich die Wolken seines Todes über ihm zusammen. Und seine Frage ist jetzt nicht, bin ich bereit, sogar mein Leben für die Menschen, die in ihren Sünden gefangen sind, zu geben? Seine Frage ist, muss das sein? Oder gibt es auch einen anderen Weg, Sündern zu helfen? Das ist etwas Einmaliges, ihr Lieben, dass einer für alle stirbt. Ist das der einzige Weg, fragt Jesus. So fragt Jesus von der Tatsache her, dass ihn das mit das Leben kostet. Und wie kann man eine solche Wahnsinnsfrage beantworten? Das ist keine Frage der Logik. Das ist eine Frage, die Jesus nur mit seinem Gott ausmachen kann. Und deshalb nimmt er seine drei intimsten Jünger mit in den Garten, um ihnen das zu zeigen. Es gibt Fragen und oft sind es unsere wichtigsten Fragen. Die Fragen nach Sinn und Halt, nach unserem persönlichen Weg in schwierigsten Situationen vielleicht. Es gibt Fragen, die können wir nicht mit Ratschlägen von Menschen oder mit Hilfe von Büchern oder mit einem Rechenschieber klären. Da gibt es nur einen Weg. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. So berichtet der tschechische Priester und Philosoph Tomáš Halík, wie er in jungen Jahren sich für kurze Zeit in Britannien zu Studienzwecken aufhielt. Der Prager Student litt in der Tschechoslowakei unter dem kommunistischen Regime, das mit Gewalt herrschte. Und er genoss die Zeit in Britannien, die Freiheiten, die er dort erfuhr. Aber in dieser Zeit geschah etwas, was ihn zutiefst erschütterte. Es war der 21. August 1968. Er las es in den britischen Zeitungen, die auslagen. Russland marschierte in seinem Land, in der Tschechoslowakei, in Prag ein und besetzte die Stadt. Warum sollte er denn nach Prag zurück? In Britannien standen ihm alle Türen offen, Türen der Bildung. Begeistert schrieb er nun Briefe an seine Genossen über die Studienbedingungen in Britannien und was die Tschechen davon auch lernen können. Und seine Bekannte schrieb ihm zurück, ja, es wäre zwar schön, dass er solche wunderbaren Dinge erlebte und den Studenten in Prag nun so tolle Anregungen gäbe, aber angesichts der Not in Prag seien fast alle führenden Persönlichkeiten emigriert. Hätte er nicht schon einmal über eine Rückkehr nach Prag nachgedacht? Er griff sich an den Kopf. Völliger Unsinn! Wie konnte diese Frau, diese Bekannte, so etwas schreiben? Weg hier aus der Freiheit ins besetzte Prag? Aber die Worte der Bekannten ließen ihn nicht los. Warum nicht? Sollte diese Tatsache, dass er sich in Britannien wohlfühlte, ihm seinen Weg vorgeben? Sollte er sein Leben nur nach den Annehmlichkeiten richten? Sollen wir unser Leben nur nach Annehmlichkeiten richten? Oder nach dem, was wirklich Gottes Wille ist? Der Gedanke traf ihn wie ein Blitz. Also sagte er für den Abend alles ab und betete die ganze Nacht. Wie Jesus in Gethsemane. Wachet und betet. Am Morgen entschied er sich, zurückzukehren. Woher wusste ein Bonhoeffer, dass er aus der Sicherheit Amerikas, wo er ein Studienjahr verbracht hatte und wo es ihm so gut gefiel, wieder nach Deutschland zurückkehren sollte? Und am 9. April 1945 wurde er in Flossenbürg dafür hingerichtet. Seine Rückkehr hat ihm das Leben gekostet. Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallet. Hat Jesus nicht deshalb seine Jünger mit in den Garten genommen, um ihnen an seinem eigenen sich öffnen und beten zu zeigen, was uns allein auf den Weg führt, den wir gehen sollen? Ohne Gott und die leisen Töne und versteckten Zeichen seines Geistes werden wir den Weg nicht finden können. Und auch angesichts der vielen Annehmlichkeiten und Logiken dieser Welt werden wir diesen Weg, den Gott uns führen will, sicher nicht gehen. Denn das Fleisch ist schwach. So ist es. Und aus noch zwei Gründen nimmt Jesus seine Jünger mit in den Garten. Ihr Lieben, er braucht sie. Jesus braucht seine Jünger. Ja, davon bin ich überzeugt. Jesus braucht nicht nur Gott und das Gebet. Wichtig. Aber er braucht auch seine Jünger. Die Nähe von Menschen, den Trost, die Liebe, die Gemeinschaft. Deshalb sagt er hier ja auch, wachet mit mir. Das Mitsein seiner Jünger, dass sie in seiner Nähe sind, wenn er zittert und zagt. Keiner von uns kann ganz alleine sein. Sie wissen, was bei diesem grausamsten Experiment, das vielleicht je durchgeführt worden ist, passiert ist. Als man Säuglinge mit allem versorgte, mit Essen, mit Trinken, mit Kleidung und allem, Waschen und alles. Sie bekamen alles, aber sie bekamen keine menschliche Nähe. Keine warmen Worte, kein Streicheln, kein Kuscheln, kein Lächeln, kein Trösten. Was passierte? Die Kinder starben. Das hat man tatsächlich gemacht in Russland. Die Milch allein hat sie nicht satt gemacht. Wenn Jesus tatsächlich der menschgewordene Gottessohn war, also wirklich Mensch, dann war er auch auf die Nähe seiner Lieben angewiesen. Und gerade in dieser dunklen Stunde, die ihn alles gekostet hat, Glauben geht nicht ohne Zuwendung, ohne Mitsein der Brüder und Schwestern, auch bei dem menschgewordenen Jesus nicht. Und ich gehe sogar noch ein Stück weiter. Ich glaube sogar, dass Gott uns Menschen braucht. Er kann nicht ohne uns sein. Charles Pegui, von dem habe ich diesen Gedanken empfangen. Gott braucht uns, tritt sogar in unsere Abhängigkeit. Charles Pegui sagt, der Liebende, und Gott ist doch ein Liebender, das glauben wir doch alle, der Liebende tritt in die Abhängigkeit des Geliebten. Und so tritt Gott in die Abhängigkeit dessen, den er gewinnen will. Des Menschen Schuld lässt Gott selbst ermangeln. Wenn der Mensch Gott verfehlt, verfehlt Gott den Menschen. Es geht in der Geschichte um mehr, als dass Jesus die Jünger unterweisen möchte. Er möchte ihre Liebe, ihr Mittragen seiner Last. Und noch ein dritter Gedanke. Jesus zeigt seinen Jüngern, wer er für sie ist. Das letzte Mal, als er seine drei Jünger mit sich genommen hatte, hat er sich auch gezeigt, aber ganz anders. Da befanden wir uns an einem anderen Ort. Das war auch ein Berg, der Berg Tabor. Als er vor den dreien verklärt wurde, in leuchtendem Weiß erstrahlte und als die Stimme vom Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Der leuchtende Jesus, der, durch den Gott selbst wirkt, durch den er selbst liebt, segnet, Wege zeigt. Dieser einfache Mann, dieser Nazarener, dieser Mensch, der Lichtträger Gottes. Ein Höhepunkt im Leben Jesu. Sie sahen, wer Jesus eigentlich ist. Licht und Leben. Aber die drei Jünger haben noch nicht genug gesehen. Neben dem Höhepunkt tritt der Tiefpunkt. Neben dem Berg Tabor, der Ölberg, der zitternde und zagende Menschensohn, statt des verklärten Gottessohns. Der, der einen Weg gehen muss, der ihm alles andere als angenehm ist. Den Leidensweg, den Kreuzesweg. Nur das nicht, sagt Petrus. Der Gottessohn ist doch der Herrliche. Nicht zittern und zagen, das ist doch nicht die Sache des Messias. Macht und Herrlichkeit ist die Sache des Messias. Oder? Darum nimmt Jesus Petrus und die beiden mit in den Garten, um ihnen zu zeigen, welchen Weg er gehen wird, was sein tiefer Auftrag ist. Ich sehe die Geschichte vom Garten Gethsemane in diesem Bonhoeffer-Gedicht aus den Gefängnisbriefen, wunderbar gedeutet. Da schreibt Bonhoeffer, dichtet er, Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. So tun sie alle, alle, Christen und Heiden. Menschen gehen zu Gott in seiner Not, finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. Christen stehen bei Gott in seinen Leiden. Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot, stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod und vergibt ihnen beiden. Soweit Bonhoeffer. Gott der sein Leben für uns gibt. Nach Bonhoeffer für uns alle, Christen und Heiden. Den Gott sollen die Jünger hier sehen in Gethsemane. Den Gott, der in die Tiefen mit uns geht und uns allen vergibt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.